Hallo und herzlich willkommen bei It's Time for English, dem Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Ich bin Lena und spreche heute mit unserer Expertin Gisela Ehlers zum Thema Umgang mit Fehlern.
Hallo.
Hallo Gisela. Für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, stelle ich sie gerne noch einmal vor. Gisela Ehlers ist bereits pensioniert, unterrichtet aber auf Wunsch der Elternschaft weiterhin Englisch in den Klassen 2 bis 4. Frau Ehlers hat den Unterricht von verschiedenen Seiten erlebt, nämlich nicht nur als Lehrerin, sondern auch als Seminarleiterin und Landesfachbeauftragte für Englisch in der Grundschule und Sekundarstufe 1 in Schleswig-Holstein. Für Westermann hat sie verschiedene Englischwerke für die Grundschule und auch für die Sekundarstufe verfasst. Gisela, eigentlich macht ja niemand so wirklich gerne Fehler. Andererseits heißt es ja, nur aus Fehlern lernt man etwas. Wie gehst du mit sprachlichen Fehlern der Kinder im Unterricht um?
Ach, ich fange mal wieder mit einem Erlebnis an. Immer wenn ich nämlich zu diesem Thema befragt werde, erinnere ich mich an eine Fortbildungsveranstaltung für Englisch-Grundschullehrkräfte im Landesinstitut in Hamburg damals, noch unter der Leitung von Ottfried Börner, der damals der Leiter der Fachrichtung Englisch dort war. Und da saßen wir so zusammen und dann kam die Frage einer Kollegin, wie ist das eigentlich? Wie gehen Sie denn mit Fehlern um? Das gibt ja immer so viele Fehler. Was mache ich da eigentlich? Ja, und dann hat Ottfried gesagt, ich beantworte Ihre Frage einmal mit einer Gegenfrage. Was ist eigentlich Ihr Ziel? Möchten Sie die Kinder zu korrekten Schweigern erziehen oder zu inkorrekten Sprechern? Ja, zunächst sahen wir uns ein wenig ratlos an, bis der Groschen gefallen war. Man muss den Kindern ja die Gelegenheit zum Üben und sich Erproben geben, wenn am Ende korrekte Dialoge entstehen sollen. Also in deiner Frage kam es ja schon zu der richtigen Antwort. Es heißt, nur aus Fehlern lernt man etwas. Aber hier liegt immer noch ein Problem für viele Lehrkräfte. Sie sind erschrocken über die Zeitspanne, die es dauert, bis die angebotenen Strukturen gefestigt und korrekt reproduziert sind. Aber wie viel Zeit haben wir denn in der Grundschule, um die Kommunikationselemente zu festigen? Die Kolleginnen und Kollegen blenden aus, dass die Kinder sich noch nicht an Satzbauregeln orientieren, sondern die Satzwendung im Ganzen erinnern und reproduzieren, manchmal ja auch noch anpassen müssen. Von am müssen sie auf he is schalten und von I have auf she has. Da sie nicht zu viel korrigieren möchten, meine lieben Kollegen, verfallen sie dann aber manchmal in eine Strukturpaukerei. Und Paukerei lässt natürlich oftmals die Motivation schwinden, weil die Kinder sich dann auch eingeengt fühlen.
Verständlich.
Wir müssen die Fehler einfach aushalten und immer wieder korrigierend einflüstern oder auch mal eine kurze Erklärung einstreuen. Dieses sogenannte korrigierende Echo praktizieren. Also beim Training im Double Circle, in dem ich jedes Mal, wenn wir den spielen, auch wirklich mitmache, auch beim Walk and Talk, ich bin mit dabei und merke, ob die Frage, die mir gestellt wird, richtig oder nicht richtig ist. Und ich weiß auch genau, bei welchem Kind ich im Grunde innehalte und ein Korrektiv auslöse und auch damit rechnen kann, dass das angenommen wird oder ob ich lieber ein korrigierendes Echo praktiziere und dann meine eigene Antwort gebe. Ja, ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten, wie das jeweilige Kind die Korrektur versteht und annimmt. Einige Kinder sind Risk-Takers. Denen macht das überhaupt nichts aus, während andere nur etwas sagen, wenn sie wissen, dass es richtig ist. Wagt ein solches Kind endlich die Sätze zu erproben, fühlt es sich oftmals sehr schnell verletzt und vorgeführt, wenn ich zu früh bzw. zu viel korrigiere. Sie sehen nämlich nicht die Korrektur an dem Sprachbeispiel, sondern empfinden eine Ablehnung ihrer ganzen Person. Diese Kinder ziehen sich zurück und werden stumm, sind frustriert und äußern ihre Gefühle, ich muss es auch mal so sagen, habe ich oft genug erlebt, durch Unterrichtsstörungen.
Oh je, das gilt es natürlich zu vermeiden.
Ja, genau. Und erinnern wir uns doch mal an die Zielsetzung des Faches, nämlich auf A1-Niveau eine Kommunikation zu führen, in der man sich über sich selbst und selbst alltägliche Dinge austauschen kann. So muss es eine ausgewogene Balance zwischen Lenkung und freier Entfaltung geben. Also dem Recht, Fehler, Verirrungen, Errors, machen zu dürfen. Wir müssen die Fehler als notwendige Zwischenschritte im jeweiligen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler sehen.
Also nochmal platt zusammengefasst, das heißt also, dass Fehler im Spracherwerbsprozess etwas Unumgängliches sind.
Ganz genau. Die Ergebnisse der Spracherwerbsforschung von Manfred Pienemann belegen, dass alle Lerner dieselben Stadien durchlaufen. Alle Stadien bauen aufeinander auf und sind gekennzeichnet durch entwicklungsspezifische Fehler und natürlich auch individuellen Variationen. Wie auch in der Muttersprache kommt es bei den Kindern zur Anwendung noch nicht korrekter Formen. Da gibt es kleine Kinder, die erzählen dann, wir sind zu meiner Oma gefahren und ich habe da in einem ganz großen Bett geschlafen. Ja, da wird niemand sagen, oh Gott, das Kind wird verzweifeln. Nein, jeder weiß, dass es sich um entwicklungsspezifische Fehler handelt, die sich verlieren, je mehr Sprachvorbilder und Vergleichs- und Trainingsmöglichkeiten die Kinder erhalten.
Stimmt.
Ja, und auch beim Erwerb einer Fremdsprache, also einer Zweitsprache, gelten diese Bedingungen. Nach dem Erwerb erster Grundlagen durch Aufbau und Festigung von Aussprachemustern und durch die Verfügbarkeit gelernter Redemittel lernen die Kinder zunehmend mit der neuen Sprache eigene Redeabsichten zu verwirklichen. Sie nutzen dafür den gelernten Wortschatz und einige grundlegende Satzmuster. Wenn in ermutigender und unterstützender Weise ein Korrektiv erfolgt, kann der Error schnell genutzt und dazu auch eine revidierte Lösung angeboten werden. An dieser Stelle muss ich natürlich auch die Unterschiedlichkeit der Errors einmal ansprechen. Wir müssen nicht bei jedem Typ sofort Holland in Not sehen. Es ist schließlich ein großer Unterschied, ob die Kinder sich im Trainingsprozess um korrekte Reproduktion von Satzwendungen befinden oder ob sie in Dialogen bereits erste Modifikationen erproben und sich somit sehr schnell Synthetic Errors, also Grammatikfehler, ergeben könnten. Es gibt dabei dann oft Lexical Errors, wenn eine unpassende Vokabel benutzt wird. Es können Phonological Errors vorkommen und ein Aussprachefehler führt zu Irritationen. Mittlerweile ist es Gesetz, dass im Fremdsprachenunterricht die Korrekturstrategie Focus on Content und nicht Focus on Form erfolgt, die dem linguistischen Prinzip Fluency before Accuracy entspricht. Und ob es sich nun um Satzbildungs- oder Aussprachefehler handelt, die Lerner brauchen ihre Zeit zur vollkommenen Beherrschung. Ein Feedback der Lehrkraft oder auch der Mitschülerinnen und Mitschüler hilft, sich zu orientieren. Es muss Mut und Gelegenheit für ein erneutes Probieren bleiben. Dann kann mit positiver Rückmeldung die Ausbildung der Sprachkompetenz gelingen. Und dabei möchte ich auch wieder darauf hinweisen, was ich schon zum Thema Sprechen gesagt habe. Wir brauchen diese Räume für die Kinder, Shielding Exercises genannt, in denen sie den Mut haben, unter ihresgleichen mit anderen Kindern sich zu erproben und nicht immer Angst haben, dass der Lehrer dauernd mithört und sofort als Korrektiv einschreitet.
Was passiert denn, wenn die Lehrkraft häufig auf das Korrigieren von mündlich oder schriftlich produzierten Fehlern verzichtet?
Ach, das ist ja, interessante Frage. Also die andere Seite könnte natürlich auch womöglich Einzug halten in meinem Unterricht. Ich muss natürlich schon hinhören. Also gerade bei so individuellen Ausformungen kann es zu einer Fossilisierung kommen. Also wenn ich jetzt mal die Aussprache nehme, Was da von einem Kind zum Beispiel abgespeichert ist, das ist später nur mit großer Mühe auszumerzen. Ich habe da auch bei, fällt mir ein, zwei Beispiele, die sage ich auch mal bei Veranstaltungen. Das eine ist, gerade angekommen im Unterricht, können die Kinder ja die Zahlen von 1 bis 10 also wirklich hochrasseln. Aber wenn man dann mal genauer hinhört, dann haben sie beim Zählen 8, 9, 10, haben sie Neid gesagt, oh, statt Nein. Und wenn ich das nicht korrigiere und nicht höre, dann bleibt das bis zum Abitur, wenn sie das schaffen.
Oh je.
Aber ich hatte noch einen anderen Fall. Da war ein kleines Mädchen und ich war so stolz, dass sie immer mal wieder auch schöne Possessivpronomen eingestreut hat. Aber sie hat statt my, dem Englischen, also mein, ne, my, hat sie immer mein mit dem Deutschen mein produziert. Und da muss ich eben auch drauf aufpassen, denn wenn sie hinterher vom Mündlichen in die schriftliche Phase kommt und das so aufschreiben würde, wäre das natürlich kein gutes Zeichen für meine Unterrichtsführung.
Sicherlich.
Ja, also solche individuellen Variationen tendieren zur Fossilisierung und sind nur sehr schwer zu beheben. Meiner eigenen Praxis nach habe ich es mit Hilfe des Schriftbildes oft klären und korrigieren können. Arbeitet man mit dem Mittel der Reflexion, können die Kinder zu echten Einsichten und Erkenntnissen gelangen, was dann mehr erreicht als eine kurze mündliche Korrektur, selbstverständlich. Also bei dem Beispiel Nein habe ich dann eben das Wort an die Tafel geschrieben, um zu zeigen, da höre ich, da sehe ich kein T in dem Wort drin. Also passt mal auf, es heißt 8, Nein, und dann kommt erst das 10 hinterher, damit man das ein bisschen auseinanderhält. Aber dazu gibt es ja sicherlich ganz viele Beispiele in dem Unterricht, den unsere Kolleginnen und Kollegen abhalten. Im Bereich der Schreibkonsistenz ist es völlig okay, wenn wir auch durch den Appell zum Abschreiben bzw. zum Nachschlagen bei Unsicherheiten die Fehlerquote gering halten. Was dann selbstverständlich unerlässlich ist, ist unsere Korrektur. Also alles, was geschrieben wird, und ich sage es auch mal ganz ehrlich, also ich schaffe es eigentlich nicht immer, alle Workbook-Eintragungen nachzusehen. Dabei, wenn Sie sich die dann nach Hause nehmen und da reinschauen, da kann einem ganz schön blümerant werden, was sich da eben im Grunde schon ereignet hat, weil die Kinder eben nicht von sich aus alleine auf die korrekte Schreibweise achten. Und da sollte man eben immer mal wieder ein Auge drauf haben und vielleicht sogar auch dieses Helfersystem einführen, wenn man fertig ist mit einer Aufgabe, dass es eben nicht der Lehrer nachschauen muss, sondern ein Partnerkind. Und wir haben ja bei den verschiedenen Sozialformen auch die Möglichkeit, dass sich ein Expert für einen bestimmten kleinen Text im Grunde herausstellen kann, der an einem besonderen Ort in der Klasse dann wartet, wo man hingeht und sich beraten lässt und nachschauen lässt. Man würde dort nämlich, wie ich schon sagte, dann eben Formen finden, die sicherlich auch eine Fossilisierung nach sich ziehen würden. Und die Kinder sagen dann ja auch ganz platt, das schreibe ich aber immer so. Wobei, ja, das ist also im Grunde kein gutes Zeichen für meine Arbeit. Um es kurz zu machen, ich würde sagen, geben wir den Kindern Raum für angstfreies Probieren und halten uns beobachtend im Hintergrund, aber stets zum korrigierenden Echo bereit, dann haben wir alles getan, um am Ende fluent, but not always correct, speakers in die weiterführende Schule zu schicken.
Das ist doch ein motivierendes Schlusswort. Danke, liebe Gisela, für den Einblick in das Thema Umgang mit Fehlern. Das war It's Time for English, der Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.